Wir haben gleich das Corona-Update aus der Berliner Charité. Professor Dr. Leif-Erik Sander ist wieder bei uns. Es geht um all die Fragen, die jetzt gerade, Achtung, uralter Medizinerwitz, virulent sind.
Boah, der Witz wird einfach nicht besser. Also das zuerst bei uns und dann gibt es gute Nachrichten von Netflix. Obwohl, vielleicht sind die gar nicht so gut. Vielleicht sind sie auch einfach nur bedrohlich. Und dann dieses Kinderinterview mit Armin Laschet, über das ich mich gestern schon aufgeregt habe, wo ich mich gestern schon geekelt habe, hat es ins Ausland geschafft. Vielleicht haben wir auch noch Zeit und reden darüber. Ganz kurz. Ich bin Marc Schubert.
Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Ein paar Geschichten rund um Corona haben uns hier in der Redaktion in den vergangenen Tagen beschäftigt. Da ist zum einen die Diskussion um 2G. Wie sicher ist denn 2G, wenn ungeimpfte Kinder dabei sein können? Dann hat Christian Drosten erzählt, andere Länder seien schon weiter. Sie hätten den Übergang von der Pandemie zur Endemie schon fast geschafft. Aber was genau heißt das eigentlich? Und vor allen Dingen haben wir uns gefragt, seit fast 2 Wochen sind die Inzidenzwerte deutschlandweit gesehen nahezu unverändert. Heißt das, jetzt wird alles gut? Diese und andere Fragen stellen wir Professor Leif-Erik Sander von der Berliner Charité.
Herr Professor Sander, schönen guten Tag.
Guten Tag.
Wie geht's?
Ganz gut. Genug zu tun.
Ja, viel zu tun wahrscheinlich. Wird es eigentlich mehr so langsam in den Krankenhäusern, was die Zahl der Corona-Patienten angeht?
Ja, merkt man schon einen Anstieg. Wir merken es auch an der Charité. Wir bekommen insbesondere auch für die normale Station immer mehr Anfragen beziehungsweise immer mehr Patienten, die auch aufgenommen werden müssen. Da müssen wir sicherlich uns darauf vorbereiten, dass wir da auch noch weitere Stationen eventuell für den Betrieb nehmen müssen, sodass man schon auch merkt, dass leider wieder Menschen erkranken mit Covid-19 und ins Krankenhaus müssen.
Ja, weil ich nämlich den Eindruck hatte, es wird gar nicht schlimmer. Die Inzidenzen sind jetzt seit, ich glaube, fast 2 Wochen immer so bei 80, mal ein bisschen drunter, mal ein bisschen drüber. Ist das nicht der Moment, wo man sagen kann, okay, steigt nicht mehr, wir können uns entspannen?
Ja, da wäre ich jetzt vorsichtig. Das hat ja auch, ist ja auch regional sehr unterschiedlich. Es gibt Bundesländer, in denen das jetzt gerade erst so richtig auch beginnt zu steigen, gerade auch in Thüringen, in Sachsen. Und wir haben jetzt möglicherweise in anderen Bundesländern, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen, wo jetzt schon längere Zeit ziemlich hohe Inzidenzen jetzt wieder waren und auch, das erzählen mir die Kollegen auf den Intensivstationen dort, wirklich wieder viel zu tun ist. Da hat man natürlich auch so Verhaltensanpassungen, dass die Leute dann vielleicht auch wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Letzten Endes erwarten aber eigentlich alle, dass jetzt zum Herbst, wenn sich wirklich ganz, ganz viel in die Innenräume wieder verlagert, dass wir dann einfach durch die gesteigerten Kontakte auch wieder höhere Fallzahlen bekommen werden und leider aufgrund der Impfquote dann auch wieder mehr Kranke.
Das heißt, an dieser Prognose hat sich nichts geändert. Wir sollten nicht glauben, dass wir in Sicherheit sind, nur wenn mal 2 Wochen die Inzidenzen nicht steigen.
Ja, ich habe, ohne dass ich da selber, ich bin also weder irgendwie Modellierer oder Epidemiologe und kann mir da auch nur so einen Reim drauf machen, was ich auch im Gespräch mit anderen erfahre. Da haben schon einige gesagt, dass sie so für den September eben so einen Zwischenmonat erwarten und möglicherweise dann danach wieder einen stärkeren Anstieg, eben wenn die kältere Jahreszeit wieder kommt, kriegen wir auch generell mehr Atemwegsinfekte. Deswegen wird es von vielen schon erwartet, dass wir im Herbst noch wieder einen stärkeren Anstieg bekommen. Es sei denn, wir kriegen es irgendwie hin, die Impfquote wirklich jetzt nochmal dramatisch zu steigern.
Ja, da sind wir da. Wie kriegen wir es hin? Wir wissen es alle irgendwie nicht so richtig, ne?
Ja, ich habe das Gefühl, dass es einen Kern an Menschen gibt, den man jetzt auch wirklich nicht erreichen kann, die wirklich die Impfungen ablehnen. Das ist sicher falsch, weil einfach da das Risiko-Nutzen-Verhältnis einfach überhaupt nicht stimmt. Aber es gibt, glaube ich, auch noch einen Teil der Bevölkerung, die vielleicht einfach irgendwie mit den Angeboten noch nicht erreicht worden sind. Und klar wurde jetzt nochmal so eine Impfwoche gestartet, aber wenn man sich so umguckt in der Stadt, glaube ich, könnte man da auch noch mehr tun, um wirklich ganz niederschwellig so in Anführungszeichen an jeder Hausecke auch ein Impfangebot zu bekommen. Das wäre natürlich toll, wenn man das noch niederschwelliger hinbekommen würde.
Sie sind ja, das haben wir bei unseren letzten Gesprächen immer festgestellt, freundlicher als ich. Ich war ja schon immer für Impfpflicht, ist mir doch egal, was die anderen fühlen. Ganz so radikal will ich es jetzt nicht formulieren. Aber so langsam aber sicher steigt dann doch ein bisschen der Druck auf die Ungeimpften. Oder sagen wir mal so, die Ungeimpften sind vielleicht eher motiviert, sich impfen zu lassen durch diese 2G-Regelung. Und da gibt es jetzt gerade die Diskussion darüber, 2G, ja, eigentlich eine gute Idee. Was ist mit den Kindern? Also soll man, obwohl man sagt, wir lassen nur Geimpfte und Genesen hinein, auch Kinder unter 12 hineinlassen, von denen man weiß, dass die nicht geimpft sind? Sind die eine Gefahr bei so einer 2G-Regelung, wenn man da ohne Maske und ohne Abstand zusammensitzt?
Ja, man muss ja überlegen, für wen besteht eigentlich die Gefahr bei einer 3G-Regelung? Die Gefahr besteht ja nicht für die Geimpften, die Gefahr besteht ja für die Ungeimpften. Weil es ist klar, dass eine geimpfte Person zwar mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit, aber durchaus auch Virus verbreiten kann, also sich anstecken kann und auch Virus weitergeben kann. Das ist, glaube ich, ziemlich gut gezeigt. Die Gefahr ist zwar geringer als bei Ungeimpften, aber das ist durchaus da. Wenn sich jetzt aber nur Geimpfte und Genesene treffen und sich dort ein wenig Virus verbreitet, ist es nicht so schlimm, weil die dort anwesenden Personen eben geschützt sind vor einer schweren Erkrankung. Wenn jetzt aber frisch Getestete, die selber nicht infiziert sind, sich darunter mischen, können die sich eventuell anstecken. Also die Gefahr sehe ich eigentlich nicht von den Ungeimpften jetzt in so einem Setting, wenn sie frisch getestet sind, ausgehen, sondern stärker eher noch umgekehrt. Und dann so eine Durchmischung von Geimpften und Ungeimpften in Innenräumen, möglicherweise ungeschützt, die wird schon dazu führen, dass sich Infektionen wieder ausbreiten. Bei den Kindern wissen wir eben zum Glück unter 12-Jährigen die Gefahr, dass wenn sie sich infizieren, ist relativ gering. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass alle Kinder von einer Impfung profitieren würden, weil eben dann ihr Risiko noch weiter reduziert werden kann. Jetzt gibt es für die unter 12-Jährigen noch keine Impfung und ich finde es umgekehrt auch nicht richtig, Kinder jetzt aufgrund dieser Tatsachen, dass sie nicht geimpft werden können, komplett auszuschließen per se von all diesen Aktivitäten. Das müssen dann eben Eltern selber abwägen, inwiefern sie mit ihren ungeimpften Kindern sich quasi unter Menschenmassen mischen wollen.
Christian Drosten, ein Mann, den Sie natürlich gut kennen, hat gesagt, wir stehen kurz davor, dass die Pandemie zur Endemie wird, aber noch nicht in Deutschland. Können Sie mir das so einfach erklären, wie Sie mir all die Dinge immer einfach erklären?
Ja, es gibt Länder, in denen wir schon eine sehr hohe sogenannte Seroprävalenz haben. Das heißt, dass wenn man da einen Antikörpertest macht, sind fast alle Menschen in der Bevölkerung haben Antikörper. Das heißt, die haben einen Grundschutz, eine Grundimmunität gegen dieses neue Coronavirus. Das heißt, sie haben es in irgendeiner Weise schon mal gesehen, entweder in Form von einer Impfung oder in Form einer Infektion, die sie überstanden haben. Das heißt, dann wird das Virus zwar weiter zirkulieren, wird aber immer nur zwischen immunen Menschen zirkulieren. Das heißt, es wird dann nicht zu so starken exponentiellen Anstiegen kommen, mutmaßlich, sondern eher so ein bisschen schwelend, sich immer wieder so verbreiten, vielleicht auch saisonal, immer mal wieder in Wellen. Und es wird aber nicht, vor allen Dingen nicht solche Wellen an Krankenhausaufnahmen und Todesfällen und so weiter geben. Und das wäre dann ein endemischer Zustand und hoffentlich dann irgendwann tatsächlich so, dass es immer mal wieder zu leichteren Infekten ohne schwere Symptome kommt oder unbemerkten Infekten. Und das kann eben in Deutschland auch vielleicht der Fall sein, weil wir noch zu wenig Menschen geimpft haben und wenn man die Geimpften und Genesenen zusammenrechnet, immer noch ein großer Teil übrig bleibt, die überhaupt keinen Immunschutz haben. Und wenn dann so ein Virus, ein hoch ansteckendes Virus, wie jetzt auch die Delta-Variante zirkulieren, wird es dann halt zu größeren Ausbrüchen und wieder exponentiellen Anstieg kommen und dann, das wissen wir auch, eben zu schweren Krankheitsverläufen. Und deswegen ist das eher noch eine Situation, wie sie jetzt zuvor bei einer Pandemie, weil wir immer noch einen großen Pool an Leuten haben, die ungeschützt sind.
Also Endemie ist dann sozusagen etwas, was wir anstreben sollten.
Ja, genau. Das wird sich so einpendeln. Wir haben ja viele Erreger, die in der Bevölkerung zirkulieren, wissen wir nur alle zu gut, dass wir im Winter immer mal wieder Erkältungen bekommen, jedes Jahr. Und das sind unterschiedliche Viren, mit denen wir uns quasi arrangiert haben, weil wir alle einen gewissen Immunschutz haben Die Viren können uns nicht mehr so viel anhaben, aber die können trotzdem nochmal eine Infektion machen, können auch trotzdem nochmal dazu führen, dass wir eben eine Erkältung haben, das Virus wieder weitergeben. Und deswegen bleibt das Virus auch, oder diese verschiedenen Atemwegsviren bleiben eben auch in der Bevölkerung drin und zirkulieren immer. Und die können eben besonders gut sich in den kalten, in der kalten Jahreszeit verbreiten. Und so ähnlich stellt man sich das dann vor, wird es eben auch fürs neue Coronavirus werden.
Ja, wäre ja super. Also wäre natürlich superer ohne, aber ist okay. Bei wie viel Prozent muss man da sein, Genesene und Geimpfte zusammen? 90, 100?
Na, ich denke, insgesamt wird man irgendwo in die Nähe von fast 100% kommen. Also, weil es dann irgendwann wirklich auch alle gehabt haben und irgendwie Antikörper haben. Es sei denn, es gibt natürlich einen Teil der Leute, die können keine Antikörper bilden aufgrund von medikamentöser Behandlung oder von angeborenen Immundefekten. Das sind aber ganz, ganz wenige Menschen gerechnet auf die Gesamtbevölkerung. Und die sind auch weiterhin möglicherweise gefährdet, je nachdem, wie stark die Immunschwäche ist. Da gibt es beispielsweise Medikamente, die man in so einem Fall geben kann, wenn sich jemand infiziert. Aber eigentlich ist es wahrscheinlich irgendwann der Zustand, dass die gesamte Bevölkerung schon Kontakt hatte mit dem Virus.
Das heißt, wenn wir jetzt, also wenn ich das mal nur zu Verständnis, wenn wir jetzt in der Situation gewesen wären, wie zum Beispiel Großbritannien oder wie Italien am Anfang der Pandemie und es wären ganz, ganz viele Menschen krank geworden, dann hätte uns das schneller und näher an diesen endemischen Zustand herangeführt.
Ja, das kann man so sagen. Ist natürlich gewissermaßen auch zynisch, weil ja in diesen Ländern sehr viel mehr Menschen gestorben sind. Also wenn alle tot wären, dann hätten wir auch kein Problem mehr. Insofern, natürlich kann man, ich finde diese Logik, wird ja häufig gesagt, warum haben wir nicht einfach mehr Menschen infizieren lassen, dann wären wir jetzt raus aus dem Problem. Naja, das, was wir verhindern wollen, ist ja, dass viele Menschen versterben. Und natürlich, wenn wir das in Kauf genommen hätten, dass viele Menschen versterben, ja, dann hätten wir jetzt möglicherweise weniger ungeschützte Menschen, aber es wären halt auch mehr Leute tot. Insofern glaube ich, oder mit anderen Folgeschäden erkrankt oder und so weiter. Von daher finde ich das ein bisschen zu kurz gedacht. Aber klar, die Länder, wo jetzt schon sehr, sehr viel Infektionen waren, leider auch mehr Menschen gestorben sind, die haben jetzt eben schon eine höhere Rate an Menschen mit Antikörpern und deswegen findet das Virus da jetzt weniger ungeschützte Personen und die erleben jetzt eben dann nicht mehr so einen dramatischen Anstieg.
Ich wollte genau darauf hinaus. Das heißt, das, was andere Länder erlebt haben, ist etwas, was uns tatsächlich immer noch bevorstehen könnte, dass hier immer noch viele Menschen sterben können, weil wir Menschen haben, die noch nicht genesen sind und weil wir auch viele Menschen haben, die sich nicht haben impfen lassen.
Ganz genau. Und dazu haben wir jetzt nochmal eine deutlich ansteckende Variante, von der auch einige Studien sagen, dass sie häufiger zu Krankenhauseinweisungen führt, als wir das mit dem ursprünglichen Virus hatten. Und jetzt teilweise auch jüngere Menschen betroffen sind. Und wir sehen, dass wir in Deutschland im Schnitt eigentlich bisher ganz gut in Anführungszeichen rausgekommen sind. Wenn man jetzt Tote pro Million Einwohner rechnet, gibt es Länder, bei denen es deutlich schlechter gelaufen ist. Unter anderem Schweden, Großbritannien, da gibt es einige Beispiele. Und das steht aber weiterhin auf dem Spiel, wenn jetzt wirklich ein großer Teil ungeimpft bleibt und wir es nicht hinbekommen, dass die Menschen geschützt werden, dann kann es schon auch sein, dass da auch unsere Zahlen nochmal schlechter werden. Und wir erwarten alle, dass wir im Herbst auf jeden Fall wieder mehr zu tun bekommen auf den Intensivstationen. Es sei denn wirklich, es geht nochmal so richtig einen Ruck durch die Leute und sie lassen sich impfen.
Meine Befürchtung ist ja, dass dann, wenn wirklich die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen liegt, wieder dramatisch gestiegen ist, dass erst dann viele auf den Gedanken kommen, sich impfen zu lassen, weil dann dieses Bedrohungsgefühl wieder da ist, das man im Moment ja möglicherweise nicht hat.
Ja, das kann schon sein. Manchmal muss es immer erst schlecht laufen, bis man einsieht, dass es eine relativ einfache und sichere Lösung gibt.
Herr Sander, haben Sie vielen Dank, dass Sie wieder für uns Zeit genommen haben. Wir melden uns wieder, wenn wir wieder viele Fragen haben. Könnte ganz bald der Fall sein. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
Alles klar, sehr gern. Tschüss.
Tschüss. Simon, ich weiß, wir reden jetzt wieder über böhmische Dörfer. Du hast immer noch nicht bei Netflix reingeschaut.
Kriegst du das angezeigt, ob ich diesen Gutschein abgerufen habe?
Nee, das nicht, aber ich kenne dich. Ihr problematisiert da etwas, was die Zukunft ist, weil ihr zu Hause eher nach hinten schaut und immer denkt, früher war alles besser. Und möglicherweise war das ja auch so. Aber Netflix ist tatsächlich jetzt in dieser Woche mir nochmal echt sehr präsent gewesen mit dieser Nummer, dass die 500 Millionen Euro ausgeben wollen für Produktionen hier bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. 80 neue Serien, Filme oder Shows wollen die hier produzieren. Der Netflix-Gründer und Netflix-Chef Reed Hastings ist in Berlin gewesen, hat da die neue Firmenzentrale eröffnet und hat gesagt, diese Inhalte, die hier bei uns entstehen, die begeistern auf der ganzen Welt, was mich schon mal ein bisschen überrascht hat. Und dann hat er auch noch gesagt, die fortschrittlichste Produktionstechnologie gibt es derzeit in Deutschland. Also es ist alles so viel des Lobes, dass ich gedacht habe, das kann doch alles gar nicht wahr sein. Warum muss erst Netflix aus den USA kommen, damit die irgendwie die Zukunft sozusagen der deutschen Produktionen entdecken?
Weiß ich nicht. Hat der Til Schweiger irgendwie namentlich erwähnt oder so? Oder gerade nicht?
Den Til Schweiger nicht. Den hat er, glaube ich, ignoriert. Aber den anderen, wie heißt der, Schweighöfer oder so? Der macht wohl auch irgendwas für Netflix. Da sind so alle möglichen Sachen erzählt worden. Mhm. Was ich mir aber überlegt habe, okay, 500 Millionen, das ist super viel Geld. Ist nichts, wenn wir überlegen, was wir jedes Jahr für ARD und ZDF bezahlen. Nur mal kurz zur Erinnerung, es sind 9 Milliarden Euro. Ja, ich weiß, jetzt denkt ihr darüber nach, habe ich die denn auch genutzt? Ja, wahrscheinlich nicht. Gut. Und die Serien, die da entstehen, also hier Landarzt und hier Notruf Hafenkante oder Hafennotruf oder wie der ganze Schrott heißt, das ist ja wirklich, wenn du da mal reinschaust oder so, du schämst dich ja fremd für jeden, der da jemals mitgemacht hat. So, alles Produktionen, die es wirklich nicht ins Ausland schaffen. Derek war ja wohl früher, erinnerst dich, Derek? War ja wohl früher was im Ausland gern gesehen worden ist, aber den zweiten Derek gab es dann halt nicht, weil der ist ja irgendwann gestorben. Also ARD und ZDF haben da irgendwie nichts, was sie so richtig anbieten können. Da kommt Netflix und sagt, das ist super erfolgreich. Und die Sachen, die deutschen Serien, die Netflix produziert hat, sind so sensationell. Und ich da sage, ey, krass, für 500 Millionen kriege ich so coole Sachen. Mhm. Und für 9 Milliarden kriege ich echt.
Okay, also du findest es bedrohlich für die öffentlich-rechtlichen Sender hier in Deutschland. Okay.
Und für die Privaten. Wenn ich mir, ich habe mir mal die Zahlen angeguckt, gibt doch hier heißen die TV Now oder TV Now, ne? RTL. Also im Prinzip ist das alles, was es bei RTL gibt, wo Werbeunterbrechung dabei ist, gibt es auch bei TV Now, muss man auch bezahlen, ist, glaube ich, immer noch Werbeunterbrechung dann dabei. Die haben zusammen mit dem holländischen Ableger, also in Deutschland und Holland, 170 Millionen Euro im vergangenen Jahr umgesetzt. Das heißt, der Umsatz, den die gemacht haben mit Streaming, war 170 Millionen Euro. Also noch nicht mehr die Hälfte dessen, was Netflix innerhalb von 2 Jahren in neue Produktionen stecken will. Hm. Also die sind ja Welten dazwischen. So, und wie will das so ein RTL TV Now wie wollen die das aufholen? Ich
weiß ich nicht, glaube nicht, ehrlich gesagt. Also ist ja das gleiche Thema wie mit dem Radio, ne? So überhaupt lineares Fernsehen, guckt das irgendwie die Jugend von heute noch, gucken das Leute in 10, 20 Jahren noch? Sowieso die Frage, ne? Also wohin die Reise da geht. Und von daher wundert mich das nicht, dass Netflix da so investiert, weil lohnt sich ja für die offensichtlich. Und ich finde es nur, also wenn du sagst, es ist bedrohlich für die Öffentlich-Rechtlichen und auch für die Privatsender hier in Deutschland, ja, aber ich finde es für so unsere ganzen Schauspieler und Produzenten in Deutschland freut mich das, weil das natürlich mega, dass da so investiert wird.
Ja, klar, super. Ja, ist wirklich toll. Ne? Denen kann ja egal sein, wo es läuft. Da ist wahrscheinlich Netflix sogar besser, weil Netflix von einer Sekunde auf die nächste bist du weltweit zu sehen. Da gab es auch diese Serie Dark, wo ich in der zweiten Staffel nicht mehr reingekommen bin, weil ich vielleicht zu dumm für die Serie bin. Habe ich ja immer noch auf der Liste, muss ich mir nochmal angucken, muss nämlich nochmal die erste Staffel gucken, weil sonst ich verstehe nicht, was da passiert. Aber er war sensationeller Erfolg überall. Ja gut, also das ist jedenfalls, da bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, jetzt investieren die 500 Millionen und wir kommen nicht aus dem Quark. Es ist Good News Friday. Wir reden trotzdem nochmal über das Kinderinterview, bitte. Ich habe mich ja wirklich aufgeregt über diese Armin Laschet-Fake-Interview-Geschichte, die da bei ProSieben gelaufen ist. Und jetzt feiert sich ProSieben auch noch dafür, dass die Times aus London Deutsche Journalisten müssen ja dann immer schreiben, die gute alte Times aus London. Ja, die gute alte muss es immer sein. Da heißt es Germany Election, CDU Leader Armin Laschet left red-faced by children's grilling. Also, ne? Red-faced, ja, rotes Gesicht, weil die Kinder ihn gegrillt haben. Warum ist es, warum hat die Times darüber geschrieben? Weil das natürlich eine Geschichte ist, die sich toll erzählen lässt und die lässt sich toll schreiben. Es ändert nichts daran, dass es eine Fake-Veranstaltung war, für die ich mich immer noch fremdschäme.
Was ich aber ganz lustig fand, ich meine, das ist ja in den sozialen Netzwerken auch großes Thema, ne? Und Mickey Beisenherz.
Es ist einer der nettesten Kollegen, mit denen ich jemals zusammengearbeitet habe.
Definitiv. Ich finde den auch wahnsinnig lustig. Und der hat einen Ausschnitt gepostet auf seiner Instagram-Seite. Und aus Kein Pardon mit Harpe Kerkeling, wir erinnern uns, ja, ja. Das ganze Leben ist ein Quiz und so. Und zwar die Sequenz, in der Horst Wäscher, also Heinz Schenk, von zwei Kindern einer Schülerzeitung interviewt wird. Und das fand ich ultra lustig und sehr, sehr passend.
Die Kinder von der Schülerzeitung wären dann hier.
Schaff mir die Plage vom Hals, ich gebe jetzt kein Interview. Naja, also, ich hab nicht viel Zeit, gell? Wir müssen ganz schnell machen. Also, Junge, jetzt mach aber mal hin, hä? Ja.
Herr Wäscher, seit 30 Jahren sind Sie der berühmteste Showmaster im Fernsehen. Mhm. Macht der Beruf eigentlich immer noch Spaß?
Also, Junge, du musst mir schon das Mikrofon rüberreichen, sonst kann ich dir ja keine Antwort geben. Gib mal her. Also, pass mal auf, mein lieber Junge. Mein ganzes Herzblut steckt in dem Beruf. Mein ganzes Herzblut. Ich liebe mein Publikum. So, und jetzt musst du das Mikrofon wieder zurücknehmen und jetzt musst du reinsprechen. Hä?
Ja. Herr Wäscher, verdient man viel Geld mit diesem Job?
Ich lebe vom Applaus. Jetzt halt mir doch nicht das Mikrofon so dicht ans Maul. Hör mal her, ja?
Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen?
Was ich wovon halte, hä?
Herr Wäscher, was halten Sie von Atomwaffen? Sind Sie dagegen oder dafür?
Sag mal, ich denke, ihr kommt von einer Schülerzeitung. Ihr seid ja vom Spiegel, hä?
Du warst ganz große Klasse, Heinz.
Ja, aber mit dem lustigen Glückshasen, da arbeite ich nicht mehr zusammen. Der schiert mich ja an einer Tour an, hör mal her.
Nein, Heinz, keine Sorge. Ja. Der lustige Glückshase ist schon gekündigt. Ab morgen haben wir einen richtigen Profi. Ja.
So, jetzt kriegt er noch ein paar Autogramme. Da, da.
Danke, nein. Wir möchten keine Autogramme.
Ich liebe einfach wirklich alles an diesem Film.
Das ist so gut. Es ist sensationell. Ich glaube, ich könnte ihn nochmal irgendwie ganz angucken.
Ich habe ihn auf DVD da, soll ich ihn leihen?
Heinz, hervorragend, fantastisch. Aber der Text war nicht ganz auf der Musik drauf. Die Musik war ein Hauch zu spät. Ich weiß es, im Hintergrund hört man immer eine, die schief mitbrummt, gell? Die hier, die hat schief mitgebrummt, ja? Raus! Also so kann ich nicht arbeiten. Vielleicht kann ich erwarten, dass es hier einmal ohne Panne durchläuft. Seit 30 Jahren bin ich im Fernsehen.
So eine katastrophale Probe habe ich noch nie erlebt.
So eine katastrophale Probe habe ich noch nie erlebt.
Ich war nur ein einziges Mal
dran. Ich war nur ein einziges Mal dran.
39 Fieber.
39 Fieber, da war ich professioneller als der ganze Haufen hier zusammen. Stieren Sie mich nicht so an. Also dieser Hase, wann der Hase mich so anstiert, so blöde, da kann ich nicht arbeiten. Der Hase ist vollkommen unprofessionell.
Heinz, vielleicht machen wir mal eine kleine Pause.
Nicht in diesem Ton. Ich lasse mich hier nicht anbrüllen. Ich mache jetzt mal eine kleine Pause. Vielleicht ist es auch mal möglich, ein Glas Wasser zu bekommen.
Pause.
Oh, Gott sei Dank.
Simone.
Ja.
Du wolltest noch über diesen Kettenbrief sprechen. Ist das ein Kettenbrief eigentlich? Nee.
Ja. Na, ich würde sagen, es ist ein Vordruck. Ein Vordruck, habe ich auch bei Instagram gesehen, ein Vordruck, den man an seine Großeltern oder wahlweise auch an seine Eltern schicken kann. Hintergrund ist, dass die Generation 50 plus ja über den Wahlausgang bestimmen wird, ne? Weil es in der Altersklasse die meisten Wahlberechtigten gibt. Ich glaube irgendwie knapp 60%. Mhm. Und nun richtet sich dieser Brief halt an diese Generation, an die Eltern oder eben vor allen Dingen an die Großeltern. Ich habe den hier aufgerufen, fängt an mit, liebe Oma, lieber Opa, ich wende mich mit diesem Brief an euch mit dem Ziel, euch meine Sicht auf die zukunftsentscheidende Bundestagswahl am 26. September darzulegen und ich bitte euch, den kompletten Brief bis zum Ende zu lesen und darüber nachzudenken. Das ist alles. Und dann geht's eben um das große Klimathema und dann steht da drin, ja, auch mir kommt das Klimathema langsam zu den Ohren raus. Es macht mich verdammt müde, weil ich so unglaublich entsetzt darüber bin, wie mit der jungen Generation umgegangen wird und so weiter und so fort. Und dann gibt's auch ganz viele Quellen hinten dran und es werden Fake News widerlegt. Ja, und diesen Brief kann man eben auf dieser Seite liebegroßeltern.de verschicken, entweder per E-Mail oder per WhatsApp. Und wenn man Großeltern hat, die so ticken wie ich und noch nicht so in der Zukunft angekommen sind, dann kann man diesen Kettenbrief oder diesen Vordruck auch ausdrucken und mit der Post schicken.
Mhm. Ich habe den nur überflogen. Ich habe ihn nicht ganz bis zu Ende gelesen, aber ich habe mir die Quellen angeguckt. Was mich tatsächlich mal wieder ein bisschen stört, die erste Quelle, die ganz groß abgebildet ist, da gibt es so die Grafik, ne? So hoch wären die CO2-Emissionen aus den Parteiprogrammen. So, oder die Linke am wenigsten, ja, also die sparsamsten, dann die Grünen, SPD, CDU, CSU und FDP als letzte. Und dann gucke ich mir an, was sind denn die Quelle der Daten? Zeit Online. Aha, Zeit Online sind die jetzt auf einmal und Wissenschaftler und Forscher geworden? Nein, natürlich nicht. Dann habe ich geguckt, was steht denn bei Zeit Online? Was ist denn das? Ja, die haben als Quelle das Umweltbundesamt, also nicht ganz, eigentlich sind es nur eigene Berechnungen, die die so angestellt haben und Vermutungen und Unterstellungen. Denn, und das ist das, was mich wirklich stutzig macht, die Linke sagt, ja, wir schalten dies ab, jenes, ob das machbar ist und ob wir dann noch Strom haben. Fragt überhaupt niemand. Und bei der FDP wird einfach unterstellt, ja, das funktioniert sowieso nicht. So ähnlich wie das bei Quarks und Co. war. Wir erinnern uns. So, und hier ist am Ende des Tages, wenn man das so richtig liest, soll das bedeuten, liebe alte Leute, wählt bitte die Linken oder noch besser die Grünen. So. So. Greta Thunberg, die nicht bis zu Ende gedacht hat. Also, so war mein Eindruck. Ich habe mit Dr. Daniel Stelter gesprochen. Ja, es ist ja ein befreundeter Podcaster, der hat ja jeden Sonntag eine neue Folge von Beyond the Obvious 2.0 BTO, der Ökonomie-Podcast. Und der hat sich die Wahlprogramme der Parteien in den letzten Wochen immer genau angeguckt, gab immer eine neue Folge. Und jetzt am Sonntag gibt es eine spezielle Folge, wo er sich die Klimaprogramme genau anguckt. Und dann nimmt er auch mal die ganzen angeblichen Studien auseinander, ist total interessant. Und ich habe ihm gesagt, dass wir in der nächsten Woche, vielleicht schaffen wir es gleich am Montag oder sonst am Dienstag, mal mit ihm sprechen. Es ist wirklich krass zu erleben, was auch das DIW als Studie verkauft, was in Wahrheit aber echt Schmu ist, Humbug. Ich war echt geschockt. Wenn ihr nicht bis nächste Woche warten wollt, jetzt am Sonntag, sonntags morgens immer um 9, die neue Folge BTO, also B für Beyond the Obvious, könnt ihr ganz leicht finden in eurem Podcast, in eurer Podcast-App. Auf jeden Fall mal rein. Das ist echt krass. Wirklich.
Wird gemacht. Höre ich mir auch an. Ich möchte aber an dieser Stelle nur noch sagen, dass ich es eigentlich ganz nice finde, wie sehr sich die jungen Leute engagieren und wie kreativ die sind und wie viel sie sich einfallen lassen, um eine Wende in Sachen Klimapolitik zu erreichen, ne? Und um darauf aufmerksam zu machen und zu trommeln und so weiter. Das ist schon, das nötigt mir Respekt ab.
Ja, bin ich Miesepeter oder bin ich immer oberkritisch? Weil ich denke, okay, die Leute, die hier diesen Liebe an die Großeltern. Einmal heißen Paula, Basti, Annika. Die sagen, nee, wir gehören zu keiner Organisation, werden nicht gefördert. Allerdings ist uns die ernste Lage bekannt. Wir wollen mit unseren Mitteln versuchen, die Klimakrise aufzuhalten. Ja. Ich finde es irgendwie ganz nett. Ich glaube es immer irgendwie so nicht so richtig. Also, weißt du, was ich meine?
Ja, eine gesunde Skepsis ist auf jeden Fall angebracht. Und es ist tatsächlich frustrierend, wie undurchsichtig am Ende das dann auch alles ist. Ne? Also wenn du sagst, hier klickst mal auf die Quelle und Zeit klingt ja erstmal so voll seriös und so. Und dann guckt man ein bisschen genauer und gräbt ein bisschen tiefer und sieht, okay. Also ich finde es halt wahnsinnig ermüdend, welcher Quelle kann ich denn jetzt wirklich noch trauen und wer verbreitet denn wirklich objektive Fakten und nicht nur irgendwie seine persönliche Deutung oder so? Das ist schon echt anstrengend, finde ich.
Ja, das Hinterfragen ist wichtig, weil und ich gehöre auch zu den Leuten. Ich sitze ja auch nicht hier und sage, ach ja, Mensch, ich habe immer schon alles irgendwie durchstiegen, was da einer macht. Aber ich war früher auch jetzt, ich habe ja lange Zeit nur in der Nachrichtenredaktion gearbeitet und ich weiß ganz genau, wie das war. Ne? Das DIW hat eine neue Studie veröffentlicht, dann hat dpa, AFP, Reuters über diese Studie geschrieben, weil ne, die Vorliegen hatten. Selber hat man in die Studie gar nicht reingeguckt. Dann hat man aus der Agenturmeldung, die dann kam, hat man dann eine kurze Nachrichtenmeldung gemacht, manchmal eine etwas längere Nachrichtenmeldung. Dann hat man mit den Sendern, für die Nachrichten entstanden, ist auch noch mal gesprochen. Und dann wurden da auch längere Stücke draus gemacht. Und man hat die Studie aber nie wirklich selbst gelesen. Mhm. Ja, also ich zeige echt nicht mit dem Finger auf andere, sondern es ist mir selber so gegangen. Ich bin jetzt seit einigen Jahren, seit 10 Jahren oder so, da sehr, 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 sehr viel pingeliger. Mhm. Und deswegen kann man mich immer noch betrügen. Deswegen falle ich immer noch mal auf Sachen rein und falle auf Schlagzeilen rein, so wie jeder von uns. Aber immer dann, wenn es zu schön ist, um wahr zu sein, ne? Wenn jemand sagt, oh, die Linkspartei, das ist so eine super Idee. Und wir haben das Programm ja schon vorgestellt. Ja, am Ende des Tages, dies wird verboten, das wird, wir machen alles so, 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 so und so. Okay, ja, aber wir haben ja dann nichts mehr zu essen, weil wir keinen Arbeitsplatz mehr haben und wir haben auch keinen Strom mehr. Mhm. Ja, nee, das wird schon, ist dann so die Antwort. Nee, das wird schon, das kriegen wir schon hin. Also das ist so die Behauptung. Und dann, das kriegen wir schon hin, ist mir halt eben zu wenig.
Ja. Okay, Learning daraus ist, man muss einfach wirklich immer kritisch bleiben, genauer hingucken. Ich musste gerade an diese Studie denken, kann sich daran erinnern, hatten wir auch mal hier im Podcast, wonach angeblich alle Säugetiere 11 Sekunden lang pullern.
Ja, diese Nummer.
Und wir haben, dann kam raus, nee, irgendwas zwischen 8 Sekunden und 34 Sekunden oder keine Ahnung.
Es war genau. Ja. Genau, ich weiß noch ganz, ich glaube, es waren 15 Sekunden. Und dann in der Originalstudie stand dann eben plus minus 13 Sekunden oder so. Also, und ja klar, es ist ja so, und wenn du jetzt irgendwie auch so arbeitest oder wenn man jetzt irgendwie Social Media irgendwie was teilt, da hat man auch nicht immer Zeit oder so, alles zu durchsteigen. Und denkt, dafür hat man ja die Nachrichtenagentur, dafür hat man ja seine Quellen, denen man vertraut. Ja, Zeit.de. Also die haben da jetzt nichts Schlimmes getan, sondern die haben das getan, was wir alle irgendwie immer so machen. Aber man springt dann eben zu kurz. Und das ist nur nochmal, um Dr. Tanja Stelter, ich will jetzt nicht über den grünen Klee loben, aber der ist halt so ein Nerd. Der guckt sich halt wirklich die Zahlen dann an und der sucht sich dann Gesprächspartner und sagt, da erklären Sie es mir mal. Ja, und jetzt in dem Podcast am Sonntag hat er auch einen interessanten Gesprächspartner, sagt, also helfen Sie mir mal, ich habe es ja nicht studiert, wie habe ich das zu interpretieren? Sagen Sie mal, was ist denn damit? Und das hilft schon, ja, das hilft schon, mal wirklich genau dahin zu gucken und nicht zu sagen, okay, wir sollten alle Kohlekraftwerke abschalten, jetzt sofort, weil das ist natürlich sehr, sehr gut fürs Klima im ersten Moment, aber ist es denn wirklich gut fürs Klima, wenn wir jetzt die abschalten und wir dann einfach nicht mehr weiterleben können.
Zweifelsfall wäre das gut fürs Klima, wenn wir alle nicht mehr weiterleben können. Ich glaube, die Erde würde sich relativ schnell erholen, oder?
Naja, okay, ja, das schon. Aber wenn wir es nur in Deutschland machen, wäre das nämlich für andere Nationen das Beispiel, Ausstieg funktioniert nicht so besonders gut, die würden es dann erst recht nicht machen. So war mein Gedanke. Ich meine, wenn wir hier Deutsche nicht mehr auf dem Planeten sind, ja, auch nice, 2% CO2 haben wir dann eingespart. Viele sagen, da geht es ja nicht nur um CO2, sondern der Deutsche ist ja sowieso langweilig.
Ich meinte alle Menschen auf der Welt.
Ach so, ja. Ja. Ach Gott. So, das können wir einen positiven Schluss. Ja, positiv ist, dass ihr am Sonntag, ihr am Sonntag echt Erkenntnisgewinne mit dem Podcast BTO haben könnt. Und wenn ihr die Zeit nicht habt, ich glaube, es wird so eine Stunde lang sein, dann in der kommenden Woche. Dann stellen wir erstens die Klimaprogramme vor, die noch ausstehen, also das, was dann da drin steht. Wir haben Dr. Daniel Stelter in der kommenden Woche, der uns das alles auf den Punkt bringt und uns ein bisschen alarmiert, wachsam zu bleiben. Und was wir auch haben, sehr interessant, very charming, wir stellen auch so ein paar Parteien vor, wir haben so ein paar Interviews geführt mit Parteien, die wir jetzt nicht so immer so auf dem Schirm haben. Da ist zum Beispiel, also Volt, ne? Volt, diese Europapartei, wird mit dabei sein. Die Hip-Hop-Partei, Tierschutzpartei. Wir haben noch, wir haben mit einigen gesprochen, dass man auch mal so ein paar Stimmen wenigstens hört, dass man die Menschen so ein bisschen kennenlernt, die hinter den Parteien stehen. Und ich muss sagen, ich habe echt nur wirklich interessante und sympathische Menschen kennengelernt, die bei diesen, wie man so sagt, Kleinstparteien engagiert sind. Es macht sicherlich Spaß. Und wenn man wirklich unentschlossen ist und mit niemandem so richtig zufrieden ist, sind das ja tatsächlich auch Optionen. Es sind keine verlorenen Stimmen, sondern es sind ganz interessante Leute. Das haben wir alles für die nächste Woche vorbereitet. Das heißt also insofern positiv. Ja, in der nächsten Woche gibt es viele Erkenntnisgewinne. Wir lernen viele sympathische Menschen kennen. Und dann ist auch noch Triell am Sonntagabend.
Genau. Jetzt machen wir erstmal Wochenende, so wie ihr auch. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Erholt euch gut. Und wir sind dann Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
Habe ich ein bisschen lang erzählt jetzt alles?
Alles super.
Wirklich?
Ja, das ist jetzt noch, das ist völlig in Ordnung. Das kann man bestimmt ein bisschen eindampfen, aber man kann es auch einfach so lassen.
Ja, vor allen Dingen kann man ja auch einfach, das ist das coole im Podcast, man kann ja einfach aufhören zu hören.
Gut, wenn es die Leute zu oft machen, dann...
Wenn sie es da hinten machen, ist doch völlig egal.
Ich fand es völlig in Ordnung, wirklich. Aber mein Auge juckt. Thank you.